Deutschland liegt im internationalen Vergleich ganz weit vorn. Zumindest was den Pornografiekonsum betrifft. Hinter den Klicks stecken oft ganz viel Scham, Schuldgefühle, zerstörte Beziehungen und Menschen, die sagen, ich will das nicht mehr, aber ich komme irgendwie nicht davon los. Warum hat Pornografie so eine Macht? Und wie kann echte Freiheit gelingen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Sebastian Buss ist Porno-Coach und Gründer von Free and Strong. Nikolaus Franke ist Bildungswissenschaftler und Mitarbeiter bei Return Hannover. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Sebastian, ich beginne mal mit dir. Du bezeichnest dich selbst als ehemaliger Pornosuchti. Wann hast du denn zum ersten Mal in deinem Leben ein Porno geschaut? Wie alt warst du da?
Ich war 12 Jahre alt, als ich meinen ersten Porno gesehen habe. Kam da in eine Situation hinein, die so zweigeteilt war. So auf der einen Seite war da extrem viel Scham, so wo ich gemerkt habe, irgendwie gehöre ich hier nicht her. So ich wusste, was Sexualität ist. Ich war aufgeklärt. Aber das so nochmal zu sehen, hat irgendwas mit mir auch gemacht. Und auf der anderen Seite war da aber auch viel Neugier, das so was ganz Spannendes, Neues, was ich so bisher noch nicht gesehen habe. Und so habe ich dann mehr und mehr konsumiert. Mit 14, 15 wurde es dann deutlich mehr. Und mit 16 war ich an dem Punkt, wo ich dann teilweise mehrere Stunden täglich konsumiert habe und einfach auch festgestellt habe, ich bin süchtig.
War das dann so der Moment, wo du gemerkt hast, hey, ich kann es gar nicht mehr kontrollieren, sondern die Pornografie kontrolliert mich?
Ja, absolut. Also es gab die Momente, wo ich wirklich gesagt habe, warum konsumiere ich? Ich will das eigentlich gar nicht. Aber das war wie so ein Sog, der mich da immer wieder reingezogen hat. Teilweise auch mit dem, dass ich selber von mir angeekelt war. Aber ich habe immer und immer wieder konsumiert. So, und als 16-Jährige, was tust du da? Ich bin nicht auf meine Eltern zugegangen und habe gesagt, ich habe hier ein Problem. Zu Ärzten auch nicht. YouTube, Spotify, gab es noch keine coolen Beratungen, Coachings, ähnliches. Und so habe ich dann einfach weiter konsumiert und auch weiter gelitten.
Mhm. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, Scham hat da eine Rolle gespielt. Was hat denn dieser Konsum mit deinem Bild von Sexualität, von Männern, Frauen und auch von dir selbst gemacht?
Ja, natürlich erlernt man in dem Ganzen eine Sexualität, die fernab jeglicher Realität ist. Als 16-Jähriger habe ich das noch nicht so, glaube ich, realisiert in der kompletten Tiefe. Aber was es natürlich mit einem selber macht, ist, dass man abstumpft, dass man selber Minderwertigkeit auch entwickelt. Ich habe gemerkt, wie ich mich immer mehr isoliert habe, auch zurückgezogen habe, wie ich selber auch aggressiver geworden bin. Hat natürlich mein Blick auf Frauen, den weiblichen Körper, Sexualität total beeinflusst. Aber auch auf mich. Wie muss ich als Mann sein? Was heißt es zu performen und so? Und das hat natürlich viele, viele negative Auswirkungen so auf mich, mein Umfeld damals gehabt, ja.
Ja. Heute bist du Porno-Coach, das heißt, du coachst Männer, die genau darin feststecken, wo du auch mal warst. Wir sprechen nachher nochmal darüber, wie du da auch einen Ausweg gefunden hast. Aber lass uns erstmal definieren, worüber wir hier eigentlich in dieser Sendung sprechen. Also Pornografie ist ja ein unglaublich riesiges Feld. Nikolaus, du arbeitest bei Return, das ist eine Fachstelle für Medienzucht. Du bist auch Bildungswissenschaftler. Wo fängt Pornografie denn an? Worüber sprechen wir hier?
Ja, also wir sprechen um Darstellungen, wo irgendwie sexuelle Handlungen gezeigt werden. Das ist die juristische Definition mit dem Ziel, dass ein Betrachter erregt wird und man die Geschlechtsteile sieht, ohne dass da emotionale Aspekte, romantische Gefühle eine Rolle spielen und auch kein Aufklärungsfilm und Biologieunterricht oder so. Und es ist, glaube ich, wirklich, wie Sebastian auch gesagt hat, Pornografie arbeitet ganz viel mit dieser Verwirrung der Intuition, dass man irgendwie merkt, man ist da in der größten Nähe und Intimität von anderen involviert, aber man kennt die gar nicht. Man ist in etwas, was sich in irgendeiner Weise verboten anfühlt, aber auch lustvoll. Es ist irgendwie eklig, aber es ist auch irgendwie geil. Also, und in dieser Zerrissenheit, wenn ich die richtig verstehe, entsteht Lust. Ja? Darf ich fragen, warst du damals schon gläubig?
Nee, noch nicht.
Obwohl Sebastian nicht gläubig war, hat er schon gespürt, ich bin hier in irgendetwas Unheilvollen verstrickt. Das finde ich hochspannend, ja. Das kennt man auch von manchen anderen Menschen, die gar keinen Glaubenshintergrund haben, dass sie merken, das ist ein super Reiz, dafür bin ich nicht gemacht. Mhm. Ja? Und es scheint spezifisch zur Pornografie zu gehören.
Mhm. Künstliche Intelligenz spielt ja auch in Bezug auf Pornografie eine Rolle und hat Pornografie verändert. Was genau hat sich denn in den letzten Jahren da verändert?
Das ist ganz spannend, Kim. Pornografie schafft es irgendwie schon seit es Medien gibt, sich mit ihnen zu verbinden. Eine der frühesten Daguerreotypien, das war so die Vorläufer der Fotografie, waren Nacktbilder. Einer der ersten und ältesten Filmaufnahmen, die es gibt, ist ein Faun, der durch einen Wald läuft und als gehörntes, behuftes Wesen Sex mit Frauen hat. So eine 6-Minuten-Szene ist einer der ältesten Filme, der erhalten ist. Also irgendwie schafft es also die Sexualität immer, sich mit technischer Innovation zu verknüpfen, was erstmal ein interessantes Datum ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass Massenmedien immer auch sexuell irgendwie vernutzt werden. Und was jetzt KI, glaube ich, als große Entwicklung ist, ist, dass der Mensch sich schnell aussuchen kann, was will ich, was kriege ich, und ich selbst werde Regisseur.
Ergänzung von dir, Sebastian, welche Herausforderungen kommen da noch auf uns zu durch KI?
Die Pornografie an sich verursacht ja eine ich-bezogene Sexualität, in der es nicht darum geht, als Paar gemeinsam etwas zu entdecken oder zu gestalten, zu kreieren. Und jetzt in diesem Bereich können wir quasi Fantasien, Fetische bis hin zu Perversionen alles erstellen. Und das macht es nachher schwierig, gelingende Sexualität in der Partnerschaft überhaupt leben zu können. Und an dem Punkt sind wir manchmal. Also ich könnte einige Storys erzählen von Männern, die sagen, ja, warum soll ich denn Zeit und Geld in eine Frau investieren, Blumen kaufen, Beziehungen leben, um Sexualität zu leben? Das kann ich auch schneller haben. Ich schaue mir ein Porno an und bin in 10 Minuten fertig. So. Und KI wird an der Stelle einfach nochmal mehr die Fantasien der Einzelnen ganz individuell ansprechen. Und an das wird niemals eine reale Beziehung, ein reales Gegenüber rankommen. Und dadurch wird, ich sag mal, der Wunsch nach Beziehung noch unerfüllter, wie wir ihn jetzt haben.
Das klingt alles ganz furchtbar, finde ich, und auch ganz gruselig. Und ihr habt beide auch schon gesagt, viele konsumieren Pornografie, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Ne? Obwohl sie eigentlich tief im Innern sagen, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Da scheint ja so eine richtig krasse Anziehungskraft auch irgendwie dahinter zu stecken, dass Menschen das trotzdem machen. Warum ist Pornografie für so viele Menschen scheinbar unwiderstehlich, Nikolaus?
Das ist eine gute Frage. Ein Teil wird sicherlich mit Sexualität zu erklären sein, die einfach auch eine große Kraft in uns Menschen ist, die Gott uns auch anvertraut hat, gut damit umzugehen und wo auch gut Feuer drunter gelegt wurde von ihm. Zweites ist, dass es mit Medien zu tun hat und Medien faszinieren uns. Licht zieht uns an, ja. Auch mit Sucht kann es sich verbinden und erklären lassen. Und es ist natürlich anonym, jederzeit steht es mir zur Verfügung. Ich kann da jederzeit reingehen und kostet nichts. Ich habe da ja auch meine Story mit. Ich wünschte, ich hätte diese Türe niemals aufgemacht, ja, weil dieses Medium weckt ein Verlangen, verbindet sich mit Motiven des Herzens. Einer hat mal gesagt, ein Sexualwissenschaftler, das war Jakob Pastötter, Pornos sind Märchen für Erwachsene. Und ich würde ergänzen, mit dem eigenen Selbst in der Hauptrolle. Und ich kann mir immer wieder meine Lieblingsmärchen erzählen, die hochstimulierend sind. Das muss einen Menschen faszinieren, aus meiner Perspektive. Und Männer, glaube ich, tendenziell mehr als Frauen, ja?
Warum Männer mehr als Frauen?
Also erstmal sind wir, glaube ich, ziemlich einfach gestrickt in der Tendenz. Ja, Männer neigen zur einfachen Lösung für komplexe Probleme. Ein Faustschlag ins Gesicht, das ist ein sehr einfacher Reflex, ja. Und ich glaube auch, dass natürlich eine visuelle Stimulation hier auch stärker uns zugänglich ist. Und vielleicht natürlich auch verbunden, dass Pornografie natürlich auch mehrheitlich männliche Geschichten erzählt.
Sebastian, wie siehst du das? Was verspricht Pornografie, dass die Menschen so in den Bann zieht?
Ja, sie gaukelt dir etwas vor. Ein tiefes Bedürfnis, das du irgendwo hast. Meiner Erfahrung nach sind 90% aller konsumierten Pornos hat erstmal nichts damit zu tun, Sexualität erleben zu wollen.
Sondern?
50% sind Vernachlässigung der Grundbedürfnisse. Essen, Trinken, Schlafen, Bewegung, Sport, soziales Umfeld, Basics. Und das andere sind emotionale Konflikte, 40%, die ich gerade nicht gelöst kriege. Stress, Einsamkeit, Überforderung. Und für manche ist es quasi, sie erleben jetzt auf der Arbeit einen Kontrollverlust. Und dann konsumieren sie Pornos, um sich innerlich zu stabilisieren und Kontrolle wieder zurückbekommen. Das haben wir mit Stress, das haben wir mit Einsamkeit, mit allen möglichen unterschiedlichen Facetten, wo wir Menschen konfrontiert sind.
Das heißt, es ist eigentlich Kompensation.
Absolut, absolut. Und die Sache ist die, gerade Männer wachsen auf, in der Pubertät stellen sie fest, negative Gefühle sind nicht so cool und die drücke ich lieber weg. Und was sie auch festgestellt haben ist, wenn ich mich selbst befriedige, dann habe ich ein schönes Gefühl. Und irgendwann entsteht da der Zusammenhang zwischen, ich habe ein negatives Gefühl, weil ich einen Konflikt, eine Herausforderung habe. Der hat aber nichts mit Sexualität zu tun. Jetzt übertrage ich ihn auf Sexualität, weil die Hoffnung ist da drin, jetzt die Lösung zu finden. So, ich konsumiere das, ich habe ein gutes Gefühl und danach stelle ich fest, ja, ich habe immer noch das Problem. Alles wurde mir vorgegaukelt. Ich bin immer noch einsam. Ich habe immer noch das Problem. Und entweder ich konsumiere gleich wieder und bin in dieser Spirale drin, oder ich schaffe es dann doch irgendwie die Frustration zu überwinden und mich diesem Problem zu stellen. Und das ist halt so die Herausforderung, weil in den Filmchen erleben wir Annahme und Geborgenheit. Die ist aber nicht echt, die ist nicht real.
Ihr habt es beide schon ein bisschen angerissen. Ich würde gerne noch mal tiefer in das Thema reingehen, was für Botschaften Pornografie denn vermittelt. Also was lehrt uns Pornografie über Sexualität, Männer, Frauen? Nikolaus?
Also sie ist natürlich unglaublich lustvoll. Im Porno wird in der Regel ja schon gestöhnt, sobald es überhaupt losgeht, mit einer sehr großen Lautstärke. Und das hat sicherlich mit einer partnerschaftlichen Sexualität in der Regel wenig zu tun. Und sie vermittelt natürlich irgendwie aber auch, all das wäre möglich. Es kommt in Studien ganz gut raus, dass Pornokonsumenten weniger zufrieden sind mit dem eigenen Körper, dem Körper der Partner, auch mit der erlebten Sexualität. Das gilt für Männer und für Frauen, weil man natürlich vergleicht auch mit diesem Arrangement, was da irgendwo gemacht wird. Und ich glaube natürlich, dass viele Menschen auch wenig gelernt haben, ihre Bedürfnisse aufzuschieben und auch sie alternativ zu irgendwo sich zu suchen. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass Pornografie per Klick maximale Nähe gibt. Und die Idee der Sexualität ist, glaube ich, eigentlich von Gott so vorgesehen, dass die maximale Nähe, maximale Verantwortung und maximale Kennenlernen und Vertrautheitsprozesse benötigen. So ist es, glaube ich, gedacht, ja. Und dann entsteht die Bindung und die Verantwortung und vielleicht auch werdendes Leben. Und von dieser Idee in der Schöpfungslogik ist, glaube ich, Pornografie ultimativ entfernt, ja.
Und was verloren geht dabei, ist Intimität. Das, was der Mensch eigentlich sucht. Er sucht die Verbindung, er sucht die Nähe zu jemand anderem. Aber das finden wir in Pornos nicht. Das finden wir nur in gelingender Beziehung, wo es einen geschützten Rahmen gibt, wo Körper, Seele zusammenkommt und connected. Ich sage immer, in Sexualität treffen nicht nur zwei nackte Körper aufeinander, sondern auch zwei nackte Seelen. Aber das erleben wir in Pornos nicht.
Wenn ihr all das bündeln und zusammenfassen müsstet, wie verändert Pornografie den Menschen?
Du kannst vielleicht noch einen anderen Schwerpunkt setzen. Ich sag mal aus meiner Perspektive nur ein, vielleicht an der Stelle mal geistlichen Gedanken. Ich glaube, für einen Christen ist ja eigentlich die Botschaft, dass wir in Christus zur Freiheit befreit sind und wir sind auch befreit zu einer Beziehung zu Gott. Dieser Vorhang, der zerrissen ist im Tempel, der ermöglicht, zu Gott zu kommen. Und ich habe viele christliche Männer begleitet, die immer diesen Schleier wieder in ihrer Gottesbeziehung vorfinden, weil sie sich in etwas wiederfinden, von dem sie eigentlich wissen, dass es nicht Gottes Idee ist. Und oft auch gegen ihre Eheversprechen steht. Und eigentlich lieben sie ihre Frau und sie wollen ihren Frauen treu sein. Und dann ist immer wieder das. Und auch da ist dann der Schleier zur Partnerin. Das wirst du sicherlich auch kennen. Und wenn du fragst, wie verändert Pornografie? Ich glaube, Pornografie lockt, aber at the end of the road zerstört sie schon auch Beziehung und Vertrautheit auf der Achse zu Gott und auf der Achse zwischen Menschen. Und deswegen glaube ich auch, ist Pornografie nicht nur einfach nur ein Phänomen in der Welt. Sie ist auch nicht nur eine Sünde, sondern Pornografie ist ein, man könnte sagen, eine eigene Struktur, eine eigene Herrschaft, eine eigene Form von Gewalt, die vielleicht am Ende nur in Christus gelöst werden kann, der alle Mächte und Gewalten auch unter seine Füße genommen hat. Werde immer kritischer bei allen Versuchen, das nur psychotherapeutisch zu lösen. Ich glaube, wir haben es in der Pornografie wirklich mit einer Macht zu tun, die gewaltig ist.
Was würdest du sagen?
Im Kern und im Herzen Identität zerstört. Also, wie Nikolaus schon gesagt hat, auch quasi Männer wollen treu sein, kriegen es aber irgendwie nicht hin. Und hier wird Minderwertigkeit geschaffen, sowohl im Betrachter selbst als dann auch in den Partnerschaften. Wir bekommen immer wieder Fragen gestellt, muss ich das tun, was mein Partner in den Filmen sieht? Darf ich Nein sagen? Wo wir einfach merken, hier verschieben sich Grenzen, hier wird Identität zerstört, Selbstwert geraubt, Minderwertigkeit gefördert. Das ist, was man so allumfassend sagen kann. Es ist eine zerstörende Kraft. Und ich glaube, selbst die Menschen, die nachher sagen, oh, ich kann das konsumieren, mit mir macht das nichts, kann ich mir fast nicht vorstellen. Im Kern wird es was mit deiner Identität machen, mit deinem Bild auf Sexualität, mit deinem Bild, wie will ich das selber erleben, und wird Zerstörung hinterlassen.
Wir haben viel über die Männer gesprochen. Die Frauen sind schon auch da im Kommen. Das nimmt auch zu. Bei Frauen hat es ein bisschen eine andere Dynamik oft. Frauen erleben sich oft nicht in dieser Weise geritten von der Pornografie, ist meine Wahrnehmung. Verbinden es stärker auch mit eigenen Fantasien. Aber trotzdem, ja, das wird uns noch beschäftigen. Und bei Frauen, gerade in christlichen Kreisen, ist die Schamdecke oft noch größer. Gerade wenn wir auch immer wieder sprechen von die Männer und die Probleme der Männer, und die betroffene Frau traut sich jetzt gar nicht erstmal zur Seelsorge. Das ist, glaube ich, nicht so gut im.
Ja, laut Statistiken sind es so 90% der Männer und die Hälfte der Frauen, das hat mich auch überrascht zu hören, die Hälfte der Frauen ungefähr, die gelegentlich oder regelmäßig pornografische Inhalte konsumieren. Jetzt könnte man ja sagen, das ist eine unglaublich große Zahl, und gerade männliche Sexualität funktioniert vielleicht auch nochmal anders. Muss man das nicht einfach hinnehmen? Also es ist ja fast jeder Mann und jede zweite Frau betroffen, sollte man das nicht einfach akzeptieren. Natürlich ist es destruktiv, aber so what?
Man könnte das als das neue Normal definieren, einfach sagen, das macht jeder so, aber wir können nicht was zu einer Norm erklären, nur weil wir es alle irgendwie tun. Ich denke, es gibt genug Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt auch an der Stelle sagen, nee, ich habe mit dem Thema noch nie was zu tun gehabt, was vollkommen legitim und in Ordnung ist. Und deswegen können wir nicht sagen, ja, wenn man jetzt ein bisschen konsumiert oder einmal die Woche, ist völlig normal und deswegen tun wir das. Ich finde, hier müssen wir wirklich unterscheiden, was ist gesund, was ist nicht gesund, was ist ein gesunder Umgang mit mir, mit meiner Sexualität in Beziehung, in einem sozialen Konstrukt. Und wir haben jetzt noch gar nicht über Ethik und Moral eigentlich gesprochen. Wie entstehen denn diese Filmchen? Unter welcher Industrie? Was steckt da dahinter? Menschenhandel. Wir wollen die Themen jetzt gar nicht großartig aufmachen. Aber wo wir einfach merken, hey, wir müssen das mal hinterfragen und auch hinterfragen dürfen an der Stelle. Was macht es mit uns als Gesellschaft? Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, weil jetzt 90% konsumieren, ist es normal und deswegen sollte das jetzt jeder tun.
Also überhaupt man hat nicht. Kein Recht darauf.
Ich würde nicht sagen, dass man ein Recht auf Sexualität hat. Es ist immer ein Einverständnis meines Gegenübers. Und in Deutschland ist das natürlich ein sehr herausforderndes Thema, gerade wenn wir jetzt nochmal in das Thema Prostitution reinschauen, dass schon viele das Recht meinen zu besitzen, ich darf Sexualität immer und überall ausleben. Aber das Recht haben wir nicht. Mhm. Sexualität findet immer in einem einvernehmlichen Rahmen statt mit einem Gegenüber, das sich auch zeigt, das sich auch schenkt, das sich gibt. Und nicht, ich nehme mir. Das ist genau das, was in Pornografie nämlich passiert. Ich nehme mir immer. Und nicht, ich bekomme etwas geschenkt oder wir erleben das gemeinsam.
In dem Sinne ist Sexualität ja auch kein Grundbedürfnis.
Würde ich ganz klar sagen. Es ist ein Bedürfnis des Menschen, aber kein Grundbedürfnis. Weil ansonsten hätten wir alle die ersten 10, 12, 14, 15, 16 Lebensjahre nicht überlebt. Ne? De facto, da haben wir alle keinen Sex gehabt. Und trotzdem leben wir noch. Es ist ein Bedürfnis, aber kein Grundbedürfnis, meiner Meinung nach.
Nikolaus, du hast vorher schon gesagt, dass du dir unsicher bist, ob man überhaupt psychotherapeutisch nur da Auswege finden kann oder ob es letztendlich nicht nur durch die Kraft Gottes geht. Was würdest du sagen, was kann der christliche Glaube bewirken, um Auswege zu finden?
Ich bin ja ein bisschen hin und her gerissen, Kim, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bei einer säkularen Fachstelle arbeite und mich da das Geistliche nicht immer so prägt. Ja, weil in meiner Arbeit vor Schülern versuche ich das außen vor zu lassen und professionell, auch soweit es geht, weltanschaulich neutral über dieses Thema zu sprechen. Wenn du mich aber ehrlich fragst, was meiner Meinung nach am meisten Befreiung schenkt, ist es, dass wir in Christus ein neuer Mensch geworden sind und erlöst sind von unserem alten Ich. Und das ist die Botschaft vom Kreuzes, dass wir eingeladen sind, wie Paulus schreibt, in Christus der Welt zu sterben und auch sich selbst zu sterben. Und das habe ich persönlich als unglaublich befreiend erlebt.
Aber es allein reicht ja nicht. Also es gibt ja viele Christen, die das von sich behaupten und trotzdem pornografische Inhalte.
Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Und ich würde sagen, das ist ein doppelter Hinweis. Dass ich nochmal andere Hilfen brauche. Ja, da bin ich auch bei Weisheit, auch bei guter Beratung, bei tollen Initiativen wie der von Sebastian. Aber ich glaube, es ist so ein fundamentales Problem, dass wir es oft mit einem fleischlichen Christsein zu tun haben, in der wir Menschen eigentlich versuchen, es aus eigener Kraft doch irgendwie alles hinzukriegen und in der Themenstellung Sexualität auch vor Gott vor Augen gestellt bekommen. Und hier ist einer stärker als du. Ja. Und wenn du die weiße Flagge hisst und dich demütigst unter mich als dein neuer Herr, der dich befreit hat und der dich losgekauft hat, wo die Jünger alle schreiben, ich bin Sklave Christi und ich als dein Herr, ich kämpfe dich frei. Aber nicht durch dich, sondern ich habe den Sieg. Und ich habe das Gefühl, dass das in christlichen Gemeinden oft eher geredet wird, aber das existenziell zu meiner Identität zu machen, dass ich in Christus neu bin, ich glaube, das ist enorm.
Also ich höre raus, es muss so ein bisschen Hand in Hand gehen, sich der erlösenden Macht oder Kraft Gottes bewusst zu sein und das zur Identität zu machen und gleichzeitig auch konkrete Schritte zu machen.
Zweites würde ich noch ergänzen, in der Prävention würde ich gerne früh und gut ansetzen, würde ich die Eltern stark machen, die Eltern sollen mit den Kindern reden, da können auch Großeltern mit den Kindern auf eine tolle Weise reden und auch gute Programme in Schulen und in Jugendarbeiten. Wir haben da was aufgelegt, Fit for Love heißt das bei Return, das kann man sich kaufen, das Material, kann man in Jugendgruppen machen, in Schulen machen, da kann man einen Trainer bei uns machen, den wir anbieten in Hannover und bundesweit. Prävention ist mega. Beratung und Therapie, da werde ich immer skeptischer. Das ist ein zäher Kampf. Und Sebastian weiß, glaube ich, welche Kämpfe die Leute gehen. Je länger, je mehr vertraue ich mehr auf Christus. Mhm. Aber ich glaube, er feiert Siege mit den Leuten. Das will ich nicht in Abrede stellen.
Sebastian, erstmal zu deinem persönlichen Leben. Du bist Pornocoach, habe ich vorher schon gesagt. Wie hast du denn selbst den Ausweg gefunden?
Ich habe ja gesagt, ich habe bis 16 konsumiert und dann festgestellt, ich merke, dass ich süchtig und abhängig bin. Ich habe keine Anlaufstelle gefunden und habe dann weiter konsumiert. Und mit 19 bin ich dann damals auf meine besten Freunde zugegangen und habe gesagt, hier, Hand aufs Herz, ich habe ein Pornoproblem. Und dann sind zwei Dinge passiert. Zum einen ist eine riesige Last von mir gefallen, weil ich nicht mehr alleine mit dem Thema war. Und das hat eine neue Motivation in mir freigesetzt, einfach hier unterwegs zu sein. Und gleichzeitig, das Zweite, was passiert ist, ist, dass viele in meinem Umfeld gesagt haben, hey, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich damit auch ein Problem. Mhm. Und ich habe gesagt, wie kann es sein im 21. Jahrhundert, wir dürfen alles, können alles, aber kriegen es nicht hin, diese Filmchen nicht mehr weiter zu schauen. Und habe dann angefangen, selber mit einer 90-Tages-Challenge da rauszukommen und habe ab dem Zeitpunkt jetzt dann andere Männer auch begleitet. Und so hat sich das über die Jahre hinweg entwickelt, so dass wir mittlerweile über 300 Männer in der 1-zu-1-Beratung eben begleiten konnten. So. Wow. Allein in den letzten 2,5 Jahren sind es jetzt rund 75 Männer. Und was wir in dieser Zeit geschafft haben, sind 13.422 pornofreie Tage. Das sind über 36 Jahre, die wir da errungen haben. Und wir haben eine Erfolgsquote von 93% bei uns im Programm.
Krass. Und wenn es jetzt Leute gibt, die zuschauen und die sagen, ja, ich habe da ein Problem, ich möchte da raus, ich weiß aber nicht, wie fängt man an? Was sind erste Schritte, die man gehen kann?
Ja, der erste Schritt ist erstmal ehrlich zu sich selber zu sein und sich einzugestehen, ich habe ein Problem. Dann der nächste Schritt ist, bleib da damit nicht alleine. Geh auf einen deiner besten Freunde, Freundinnen zu und sprich damit. bleib nicht alleine. Das sind so die ersten zwei Schritte, die jeder gehen muss an dieser Stelle, sonst kann er selber gar nicht in Freiheit kommen. Und dann auch überlegen, ja, zum einen, was sind denn die Hintergründe, warum konsumiere ich? So dieses Warum ist extrem wichtig herauszufinden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass 90% nichts mit Sexualität zu tun haben. Und hier müssen wir herausfinden, was sind die Punkte. Gleichzeitig müssen wir aber auch an unserer Motivation arbeiten. Was ist der Grund, warum möchte ich das überhaupt nicht? Und hier scheitern die allermeisten quasi. Und dann braucht es eben auch eine gute Begleitung, eine gute Beratung in dem Ganzen, diesen Weg auch nicht alleine zu gehen.
Wir merken, es ist ein super komplexes Thema. Es gäbe noch ganz viel zu sagen und darüber zu sprechen. Abschlussfrage an euch. Vielleicht sitzt jetzt jemand da und sagt, das macht alles total Sinn, was die zwei Herren hier sagen, aber ich habe für mich selber irgendwie keine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde. Ich bin immer wieder, habe ich meinem Umfeld, meiner Frau versprochen, ich mach's nicht mehr und dann werde ich wieder rückfällig und wieder und wieder. Was wollt ihr dieser einen Person abschließend an Hoffnung mitgeben? Nikolaus, fang du an.
Ich glaube, Freiheit ist nicht so absolut an dieser Stelle oft, sondern wir werden freier. Und ich glaube, freier werden ist in sich herrlich. Und du kannst auf jeden Fall freier werden. Und vielleicht wirst du diesen Grad an Freiheit nicht erreichen, den jemand erreichen würde, der vielleicht andere Ressourcen hätte oder nie da reingeguckt hat. Aber es ist deine Story und dein Kampf und es sind deine Etappensiege. Und da ist schon ein Spielraum, den du dir erkämpfen kannst. Danke. Nur Mut?
Ja. Freiheit war für mich der Grund, selber aussteigen zu wollen. Und heute darf ich diese Hoffnung weitergeben. Und ich will es anhand eines Klientenbeispiels von mir einfach machen. Es kam zu mir ein Ende 40-jähriger Mann, der hat über 25 Jahre konsumiert, 20 Jahre verheiratet, fast täglicher Konsum. Das kam dann raus, die Ehe ist an der Stelle dann erstmal auseinandergegangen und dieser Mann kam zu mir in die Beratung und er hatte einen Rückfall nach 7 Tagen. Und seitdem ist er komplett frei. Und das ist jetzt seit Mitte 2023. Ja. Und er selber beschreibt sich als ein hoffnungsloser Fall, der nie gedacht hätte, dieses Thema wirklich unter die Füße zu bekommen. Und Veränderung ist möglich. So, deswegen Hoffnung ist da, auch wenn wir 3429 Versuche und Anläufe brauchen. Wichtiger ist, immer einmal öfters aufzustehen, als hinzufallen und wirklich Gas zu geben.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier seid.
Danke.
Danke auch dir fürs Zuschauen. Danke für dein Interesse. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.